Ja, wir befassen uns jetzt mit Jesajas Jerusalem-Visionen. Diese Visionen befinden sich in den Kapiteln 40 bis 66 des Jesaja-Buches. Die moderne Forschung geht davon aus, dass dieser Prophet nicht derselbe ist wie Jesaja ben Amoz, der eben in Jesaja 1 mit Namen genannt wird, sondern ein über 100 Jahre später lebender Prophet, der im babylonischen Exil war und dort eben die Visionen für eine Rückkehr und für einen Wiederaufbau Jerusalems verkündet hat. Das muss auch für traditionelle jüdische Ausleger nicht unbedingt ein Problem sein, denn anders als bei der Tora geht man ja nicht davon aus, dass die Prophetenschriften vom Himmel gefallen sind, traditionellerweise, sondern dass die Propheten sie geschrieben haben. Und letztlich kommt es nicht darauf an, ob es ein Prophet aus dem oder dem Jahrhundert ist. Und von daher können sich mit dem Gedanken im Prinzip auch traditioneller Ausleger anfreunden. Auf jeden Fall haben auch die traditionellen Ausleger gemerkt, dass da neue Themen kommen und es eben um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil geht. In die jüdische Liturgie sind Teile dieser Texte eingegangen an den 7 Schabbatot, die zwischen dem 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, und Rosh Hashanah, dem Neujahr, sind. Das ist also auch der Gedanke, eben nachdem man am 9. Av die Klagelieder gelesen hat, an den 7 folgenden Schabbatot sich mit Trostvisionen zu befassen. Wir haben nur 5 Sitzungen, daher habe ich eine dieser Prophetenlesungen, die erste, Jesaja 40, ausgespart, weil sie auch keine eigentliche Jerusalem-Vision ist, sondern sie ist eben der Beginn der tröstenden Worte. Und 2 andere habe ich zusammengezogen zu einer, was auch liturgisch manchmal geschieht, so dass uns also eigentlich nur die erste, Jesaja 40, fehlt. Und der Unterschied natürlich ist auch, im Normalfall sind die Prophetenlesungen ja auf die Wochenabschnitte der Tora abgestimmt mit ähnlichen Themen. Das ist hier nicht der Fall, sondern es ging eben darum, diese Trostvisionen zu haben. Und da die gehören alle zu Abschnitten aus dem Buch Deuteronomium, und da das Buch Deuteronomium ja auch viele Dinge wiederholt, die schon mal in früheren Büchern gesagt wurden, war das vielleicht auch von daher etwas leichter, dem Buch Deuteronomium, also keine Prophetenlesungen, die jetzt eng mit ihm thematisch verbunden sind, zu geben. Das schöpft auch noch nicht alle Jerusalem-Visionen aus, aber ich habe gedacht, einfach weil in der jüdischen Liturgie es üblich ist, diese Texte zu lesen, dass wir uns auch mit denen befassen. Und wir haben sie gerade jetzt Ende November, Anfang Dezember gelegt, weil in der christlichen Tradition auch manche dieser Texte ja in der Advents- und Weihnachtszeit gelesen werden und eben auch für in der Lichtsymbolik, die immer wieder kommt. Von daher passt das sozusagen christlich-liturgisch jetzt in diese Jahreszeit. Ja, unser erster Text heute ist Jesaja 49, 14 bis 51, 3. Und ich habe dafür 2 Texte gebracht, einen längeren, der versucht, so eigentlich so an dem Text entlang zu gehen, und einen kürzeren, der auch durchaus kritisch hinterfragt, wie viel Trost wirklich in dieser Prophetie steht. Ja, fangen wir zunächst mal mit dem längeren an, verfasst von Rabbiner Moshe Lichtenstein, ein Nachkomme berühmter Rabbinen. Er ist Enkel von Rabbi Yosef Soloveitchik, dem Begründer der amerikanischen modernen Orthodoxie, von dem ich ja auch manchmal schon Texte gebracht habe. Und schon der Großvater war aus einer Familie, die generationenlang bedeutende Rabbiner hervorgebracht hat. Sein Vater war der Vorsteher der Yeshiva Har Etzion in der Siedlung Alon Shud, südwestlich von Bethlehem. Und das ist auch der Sohn eben der Moshe Lichtenstein heute. Natürlich ist es ein politisches Problem, dass diese Yeshiva in einer Siedlung im besetzten Gebiet sich befindet. Sie gilt aber eigentlich so als das Linksaußen der Siedlung, also auf keinen Fall Leute, die Gewalt verüben werden. Und die auch nicht unbedingt eine dezidierte Ideologie, dass man eben siedeln muss, haben, sondern vielleicht auch einfach da wohnen, weil es ihnen da gut gefällt und nicht unbedingt immer über die Konsequenzen nachdenken. Jedenfalls die Yeschiwa dort ist in der modernen Orthodoxie ganz wichtig, und Moshe Lichtenstein hat sich eben gerade mit den Prophetenlesungen zu den Wochenabschnitten der Tora auseinandergesetzt. Sein Text hier ist von 2016, und er geht auch noch mal, er vergleicht auch noch mal mit der ersten Trostprophetie von Jesaja 40, so dass wir indirekt auch von der ein bisschen mitbekommen. Ich lese den zwei Teilen, weil der relativ lang ist. Die Prophetenlesung zum Wochenabschnitt Ekef ist ein weiteres Glied in der Kette der Trostprophetien, und sie ist die längste von ihnen. Sie beginnt aus dem Gefühl des Verlassen und im Stich gelassen Seins durch den Heiligen, gepriesen sei er, das die Gemeinde Israels zum Ausdruck bringt. Und darin unterscheidet sich unsere Prophetenlesung von der Prophetenlesung Tröstet, tröstet mein Volk, Jesaja 40, 1 bis 26, die wir in der vergangenen Woche gelesen haben. Und ebenso von den übrigen Prophetenlesungen, die wir im Laufe des Sommers lesen werden. In der Prophetenlesung des Schabbat Tröstet wendet sich der Prophet in eigener Initiative an das Volk und versucht es zu trösten, da er die Größe des Zusammenbruchs und der quälenden Last fühlt. Es scheint, dass die Trostworte in einer Aufwärtsbewegung der Situation des Volkes und der Erlösung gestaffelt sind, wie wir es schon früher im Namen der Tosafisten erwähnt haben. Es liegt in der Natur der Tröstungen, dass sie immer erhabener werden. Jedoch nicht nur der Inhalt der Tröstungen ändert sich, sondern auch die lebendige Wirklichkeit des Volkes im Exil und damit auch der Erwartungshorizont. Der Beginn seiner Worte gehört in die erste Phase, in der der Schock des Exils sehr stark und das Gefühl der Sünde und des Misserfolgs sehr scharf ist. Und daher geht es dem Propheten vor allem darum, sich mit der Tiefe der Verzweiflung, die aus solchen Gefühlen entstehen kann, auseinanderzusetzen. Jedenfalls betont er wiederholt die bloße Tatsache, dass das Exil keine unumkehrbare Situation ist und es verschiedene Wege gibt, aus ihm herauszukommen. In der ersten Phase sind die Unterschiede zwischen den Wegen weniger bedeutend. Und die Hauptbotschaft ist das Licht am Ende des Tunnels, was auch immer der Anlass und der Grund sein werden. Nicht nur, dass das Volk bei den Erlösungsprozessen der Prophetenlesung tröstet, keine Umkehr durchmacht, sondern es wird uns auch keinerlei Hinwendung seinerseits zu seinem Vater im Himmel vorgelegt. Und es kommt keinerlei Beziehungssystem zwischen Israel und dem Ewigen zum Ausdruck. Der zentrale Vergleich, dessen sich die Trostverheißung bedient, abgesehen von der Erwähnung der Tatsache, dass Israel das Volk des Heiligen, gepriesen sei er, ist, ist die Metapher des Hirten und seines Viehs, vor allem in 40,11. Wenn wir die Bedeutung des Vergleichs genau prüfen, dann ist das Beziehungssystem natürlich einseitig. Der Hirte erkennt seine Verantwortung für sein Vieh an und seine Beziehung zu seinem Vieh als Hirte, während das Vieh dies nicht anerkennt und sich sicher keiner gegenseitigen Beziehung bewusst ist. Die Widerspiegelung der Situation Israels mit Hilfe des Spiegels der Metapher des Hirten und des Viehs bezeugt die spirituelle Situation, mit der sich Tröstet, tröstet mein Volk auseinandersetzt. Aber dies ist genau der Punkt. Die Prophetie erkennt den Schock und die Stummheit, die Israel in der Zeit des Exils ergriffen haben, an. Und ihr Hauptziel ist die Behandlung des Schocks und der Verzweiflung als der schwerwiegenden und unmittelbaren Gefahr, die das Volk bedroht. Die Behandlung der Stummheit und die Sorge um die Entwicklung und Wiederherstellung der Beziehung zwischen Israel und dem Ewigen können warten, bis die erste und sofortige Hilfe, die sich auf die Verzweiflung richtet, verabreicht ist. Dies ist die Aufgabe der Prophetenlesung des Schabbat Tröstet. Und daher liefert sie Lösungen, die nichts von der Erhabenheit der vollkommenen Erlösung haben, sondern eine Art Schutzschild gegen die Katastrophe der Verzweiflung sind. Wenn das Volk weiß, dass es ein Ende des Leidens, des Exils und des Jochs der Versklavung gibt, wird es eine Hoffnung und eine Endvision haben und nicht in seinem Kummer untergehen. Unsere Prophetenlesung befindet sich an einer viel weiter fortgeschrittenen Stelle, sowohl was den Zeitstrahl der Länge des Exils angeht, als auch hinsichtlich des spirituellen Fortschritts. Israel befindet sich nicht unter dem Schock des Exils und ist nicht mehr gelähmt, sondern reagiert auf die Situation, die entstanden ist. Das Exil steht im Hintergrund des Dialogs, den der Prophetenlesung dargestellt wird. Es ist nicht der erste Schlag und der scharfe Schmerz, sondern das Andauern des Exils Tage und Jahre lang. Die Folgerungen hinsichtlich des Vergessens seines Volkes durch den Heiligen, gepriesen sei er, die der Prophet Israel in den Mund legt, ergeben sich aus der Länge des Exils und seiner Bedeutung. Die Behauptung des Verlassen und Vergessenseins, und Zion sagt, verlassen hat mich der Ewige hat mich vergessen, bringt das Gefühl eines langfristigen Ignorierens und eines fortdauernden sich Verbergens des Antlitzes zum Ausdruck und nicht den Zorn und das Wutschnauben der Strafe zu ihrer Zeit. Der Trost des Heiligen, gepriesen sei er. Die Reaktion des Propheten, der das Volk im Namen des Heiligen, gepriesen sei er, tröstet, bedient sich einer doppelten Taktik. Erstens, die unmittelbare Reaktion ist das Versprechen, dass die Erlösung schnell kommen und sich bald vollenden wird. Deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verderber werden von dir fortgehen. Hebe deine Augen auf um dich herum und siehe, alle haben sich versammelt und kommen zu dir, so wahr ich lebe, Spruch des Ewigen. Denn alle wirst du wie einen Schmuck anziehen und sie um dich binden wie eine Braut. Denn deine Ruinen und deine Öde und das Land deiner Zerstörung, jetzt wird es dir zu eng werden, um darin zu wohnen. Und die, die dich verschlungen haben, werden das Weite suchen. Noch werden in deine Ohren sagen, die Kinder deiner Kinderlosigkeit, eng ist mir der Ort, mach mir Platz und ich werde mich hinsetzen. Und du wirst in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Ich bin doch meiner Kinder beraubt und allein, ins Exil geschickt und beiseite gestoßen. Und diese, wer hat sie aufgezogen? Ich war doch allein geblieben. Diese, wo waren sie? Wie man sieht, betont der Prophet die Schnelligkeit der Reaktion und ihre Unmittelbarkeit. Deine Kinder eilen herbei. Jetzt wird es dir zu eng werden, um darin zu wohnen. Und ebenso das Vermögen, einen Umsturz herbeizuführen, denn der Lage ist, den Ablauf der Geschichte von einem zum anderen extrem zu ändern, auf eine Weise, die den Menschen überrascht. Israel wird staunend vor der Erlösung stehen. Und da und wenn sie zu ihrer bestimmten Zeit kommt, kann sie auf einem übernatürlichen Weg kommen, der den normalen geschichtlichen Ablauf und die im Innewohnende stufenweise Entwicklung überspringt. Und daher wird der Mensch nicht verstehen, woher sie kommt. Zweitens stellt der Prophet das Beziehungssystem zwischen Israel und dem Heiligen, gepriesen sei er, dar und zeigt, dass es nicht abgebrochen wurde, sondern langfristig weiter existiert. Dieser Punkt ist die wesentliche Aussage der Prophetie. Und daher müssen wir uns ihm zuwenden und auf ihn konzentrieren. Der Prophet übermittelt uns nicht Israels Begründung für sein Gefühl, verlassen zu sein. Tatsächlich ist es möglich, dass Israel nicht den Anspruch erhebt, eine theologische Begründung dafür zu geben, sondern das existenzielle Gefühl ausdrückt, dass die Länge des Exils ein Indiz für Vergessen und Ignorieren ist. Wie auch immer, es ist klar, dass die Wurzel dieses Gefühls in einer bestimmten Auffassung vom Beziehungssystem zwischen Israel und dem Ewigen liegt. Denn die Behauptung des Verlassenseins setzt ein bestimmtes Beziehungssystem voraus. Und tatsächlich betonten unsere Weisen seligen Angedenkens, als sie eine solche Behauptung Israel in der Generation der Zerstörung in den Mund legten, diesen Punkt. So wie Israel zu Ezechiel sprach, wie es heißt, es kamen zu mir hinaus Leute von den Ältesten Israels und saßen vor mir. Sie sagten zu ihm, Ezechiel, Ein Knecht, den sein Herr verkauft hat, ist er nicht aus dessen Herrschaft herausgegangen? Er sagte zu ihnen, ja. Sie sagten zu ihm, da uns der Heilige, gepriesen sei er, an die Völker der Welt verkauft hat, sind wir nicht aus seiner Herrschaft herausgegangen? Er sagte zu ihnen, ein Knecht, den sein Herr verkauft hat, damit er zurückkomme, ist er etwa aus dessen Herrschaft herausgegangen? Das Beziehungssystem, das als Grundlage für die Diskussion zwischen Ezechiel und dem Volk dient, ist ein Verhältnis von Knecht und Herr. Das Volk nimmt an, dass seine Beziehung zu dem Heiligen, gepriesen sei er, eine besitzrechtliche und keine existenzielle Beziehung ist und daher verändert werden kann. Tatsächlich lässt sich nicht leugnen, dass die Herr-Knecht-Beziehung in der Tora als Ausdruck für die Beziehung Israels zu dem Heiligen, gepriesen sei er, benutzt wird. Und darin täuscht sich das Volk nicht. Aber sein Irrtum hinsichtlich des Abbruchs der Beziehung liegt in zwei Punkten. Erstens, es handelt sich nicht um eine wirtschaftsrechtlich kommerzielle Beziehung, sondern um eine existenzielle. Sie wird als Knechtschaft definiert, denn es gibt in ihr Abhängigkeit. Und diese rührt daher, dass der Mensch das Geschöpf des Herrn der ganzen Erde ist. Ich habe dich geschaffen zum Knecht mir. Aber es handelt sich nicht um ein utilitaristisches System, da die Knechtschaft des Menschen dem Heiligen, gepriesen sei er, gegenüber spiritueller Natur ist. Und bedeutungsvoll ist, sowohl aus dem Blickwinkel des Menschen als auch aus dem Blickwinkel des Schöpfers. Und daher wird dieser die Beziehung nicht abbrechen. Zweitens, das Beziehungssystem von Herr und Knecht besteht zwischen dem e Menschen und dem Ewigen. Aber es ist nicht das einzige System. Und neben ihm bestehen weitere Verbindungen und Beziehungen. Und jetzt gleich werden wir die unterschiedlichen Beziehungen sehen, die in unserer Prophetenlesung kommen. Aber ich wollte hier erst schon mal einen Einschnitt machen für Nachfragen, Anmerkungen. Frau Herritsch.
Wie soll man sich diese verschiedenen Ebenen und Beziehungen vorstellen? Wie eine Matrix oder? Es muss ja ein bisschen, glaube ich, tiefer gehen, ne?
Ja, also ich denke, es geht einmal durchaus hier, oder versuche auch einen psychologischen Prozess zu zeigen, zu sagen, was braucht jemand, der verzweifelt ist, der muss erstmal aus der tiefsten Verzweiflung herausgeholt werden und dann kann man dann daran gehen, weitere Dinge wiederherzustellen. Also durchaus zu sagen, dass da auch viel Seelenkenntnis hintersteht, das zu machen. Und für den zweiten Schritt nach dem ersten Stoppen sozusagen der Verzweiflung geht es eigentlich darum, dem sich verlassen fühlenden Volk wieder klar zu machen, dass es ja eine Beziehung zu seinem Gott hat. Und dafür werden jetzt unterschiedliche Metaphern gebraucht. Wir werden ja auch gleich noch weitere sehen. Und diese Metaphern sind eben sicher auch ein sprachliches, aber auch ein gedankliches Mittel, um irgendwie anschaulich zu machen, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Gott aussieht. Herr Müller.
Aber die Zeit vor dieser Tröstung, ist Israel der Meinung, dass das Exil als Strafe Gottes angesehen wird?
Zumindest ist das eine Meinung. Also es kommt ja auch in den Klageliedern, haben wir das gesehen, da kam das schon gelegentlich vor, wo ihm auch gesagt wurde, für unsere Sünden ist das geschehen. Aber andererseits haben wir auch gerade in den Klageliedern gesehen, dass auch die Meinung da ist, also vielleicht haben wir Strafe verdient, aber es ist ein bisschen zu viel, was wir dafür bekommen haben. Also es ist schon auch ja, sich ein Fragen, wie man mit Gott, der nicht geholfen hat, umgeht. Also die Schuld auf sich nehmen ist sicher eine der klassischen Antworten, die sich auch in jüdischen Gebeten niedergeschlagen hat, aber sie ist nicht die einzige.
Aber in diesen Trostworten ist kein einziges Wort von einer Art von Wiedergutmachung oder Umkehr oder sonst irgendeine eine positive Aktion.
Ja, das ist auch noch mal stärker wirklich in Jesaja 40, wo man wirklich sagen kann, Gott entscheidet sich, sein Volk jetzt zu trösten. Da heißt es auch, die Zeit deiner Strafe ist vorbei und das Volk muss gar nichts tun. Oder das ist sicher auch unterschiedlich zu vielen Aussagen der Tora, wo es auch darum geht, wie kann man zu Gott zurückkehren. Und hier eigentlich von Gott her die Vorleistung gemacht, weil er fragt gar nicht, wie das Volk sich benimmt, sondern entscheidet sich von sich aus, weil ihm offensichtlich diese Beziehung wichtig ist, doch wieder neu anzufangen. Und das werden wir auch im weiteren Verlauf des Textes noch ein bisschen sehen, wie sich das auch teilweise ändert im Verlaufe unseres Textes heute. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine Entscheidung Gottes, das sagt man auch mal so halb ironisch, wenn man je nachdem, wenn man unterschiedliche Bibeltexte nimmt, der Streit zwischen Gott und Israel ist, wer zuerst umkehren muss. Ob erst Gott zu Israel zurückkehren muss oder erst Israel zu Gott zurückkehren muss. Und das zeigt eben auch unterschiedliche Theologien, die da sind. Und letztlich ist es natürlich etwas, was auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Aber es gibt durchaus diese starke Tendenz, um gerade bei Jesaja zu sagen, Gott macht die Vorleistung oder wartet er vielleicht auch keine, erwartet vielleicht auch gar keine Leistung von Seiten des Volkes, sondern schenkt es.
Ich habe noch eine Wortfrage im ersten Satz. Das Wort Ekev, ist das verwandt mit Verse? Ekev.
Wahrscheinlich schon, denn also es bedeutet denn daher, und das könnte man ja sozusagen mal die Verse als etwas, eine Folgerung, etwas, was man festhält, sieht, also zumindest im Hebräischen würde das hinkommen, ja.
Weil
Wir
ich
nehmen
habe
das
mal einen
erste
Text
Wort, das ist.
gelesen, da hieß es, Gebote, auf die man leicht mit der Ferse tritt. Macht das Sinn in irgendeiner Form? So, Hukim oder?
Also mir kommt der Ausdruck im Moment nicht bekannt vor und
Ich weiß auch nicht mehr, wo er steht.
also
Gut, lassen wir es.
ja, aber
Okay, danke.
jedenfalls eine Wortverwandtschaft ist da, ja.
Ah ja.
Gut, Anne.
Weiß man etwas über die säkulare Geschichte, die parallel zu dieser Beschreibung im Jesaja-Brief? Also zum Beispiel über die erste Zeit der Tröstung und Strafe und zweite, da kommt immer diese Enge. Was hat es mit dieser Enge auf sich? Was weiß man darüber?
Ja, es ist die historischen Quellen gerade für die Exilszeit sind nicht so gut. Also zum einen geht man heute durchaus davon aus, dass nicht die Mehrheit des Volkes ins Exil deportiert wurde, sondern wahrscheinlich nur die Elite, was man nicht auch schon im biblischen Text sieht, denn es wird davon ein paar, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber von einer Zahl von Personen gesprochen, die sicher nicht die ganze Bevölkerung von Jerusalem und Judäa ist, was also auch heißen muss, dass durchaus Leute in ihrem Land geblieben sind und wohl auch ihre Felder weiter bearbeitet haben. Und man lebt halt unter babylonischer Herrschaft, war nicht mehr selbstverständlich, aber vielleicht hat sie am Alltag gar nicht mehr selbstständig, aber vielleicht hat sie am Alltag gar nicht so viel geändert für die. Und die nach Babylon ins Exil gekommen sind, das muss auch nicht, die waren auch nicht unbedingt Gefangene. Das heißt, es war ja mehr auch ein strategisches Mittel, das schon die Assyrer angewandt haben, Rebellionen in ihren großen Reichen zu verhindern, indem man besiegte Bevölkerung in das andere Ende des Reiches bringt, wo sie sich nicht auskennen, nicht heimisch sind, und damit Ruhe zu haben. Und das muss nicht heißen, dass man sie deswegen unbedingt schlecht behandelt hat. Also, und sie haben wahrscheinlich durchaus auch eben in Städten, in Dörfern gelebt, konnten Landwirtschaft betreiben, und auch gibt ja auch bei Jeremia einen Text, wo Jeremia, der noch in Jerusalem ist, aber die erste Welle ist schon deportiert worden, wo er ihnen auch schreibt, baut Häuser, bestellt Felder, bekommt Kinder, denn das Exil wird noch lange dauern. Und auch das werden wir, wenn wir im neuen Kalenderjahr Esra und Nehemia lesen, werden wir sehen, als es möglich war, zurückzukehren, wollten das durchaus nicht alle. Viele wollten viel lieber da bleiben, wo sie sich schon etabliert hatten und sicher. Und da war man ja auch im Zentrum des dann Persischen Reiches, und da war das Leben sicher einfacher als in einer vernachlässigten Provinz am Rand. Also von daher muss es in dem Sinne vielleicht jetzt, was wirtschaftliche Situation, soziale Situation angeht, gar nicht mal so furchtbar gewesen sein. Aber es ist natürlich eine theologische Frage, damit umzugehen, dass man seinen Tempel verloren hat, dass vielleicht sein Gott, der eigene Gott, besiegt worden ist von den Göttern Babylons. Diese Fragen sind natürlich schon da. Und wie man ja sieht, die Sehnsucht zurückzukehren ist doch zumindest von einem Teil bewahrt worden und dann schließlich und endlich auch nach einigen Jahrzehnten wahr geworden. Herr Müller.
Wir sprechen nur von den Exilanten, aber die Daheimgebliebenen, bei denen ist doch auch eine Stimmung aufgetreten, die sagen, wärt ihr doch in Assur geblieben.
Vielleicht nicht unbedingt so scharf, aber man merkt es eben, das werden wir auch bei Esra und Nehemia genauer sehen, man merkt, dass die durchaus nicht glücklich sind oder mit einer neuen Gruppe, die kommt, beziehungsweise auch die Rückkehrer aus dem Exil sondern sich ja auch ab. Sie wollen nicht mit denen, die im Land geblieben sind, Kontakt haben, nicht mit ihnen gemeinsam den Tempel bauen. Also da sind eine Menge Spannungen da. Und
Und
vermutlich geht ja auch
Ansprüche,
dann die
ja.
Trennung der Samaritaner auf diese Zeit zurück, die wohl vermutlich auf Leute zurückgehen, die eben im Land geblieben waren. Und das ist auch nochmal der Unterschied eben zwischen dem südlichen Teil des Landes, Judäa mit Jerusalem, und dem nördlichen Teil, der ja schon über 100 Jahre vorher den Assyrern zum Opfer gefallen war und wo ja auch im Gegensatz, was in Judäa wohl weniger passiert ist, in den Nordteil des Landes sind ja auch Völker aus anderen Gegenden hindeportiert worden, und dadurch ist es auch noch zu mehr Bevölkerungsmischung gekommen. Ne? Aber das sieht man eben auch, die theologisch sich durchgesetzt haben, waren die Rückkehrer aus dem Exil. Und von daher lernen wir deren Theologie kennen und hören relativ wenig aus eigener Perspektive von denen, die im Land geblieben sind. Die kommen meist eben aus der Perspektive der anderen eher etwas schlecht weg. Ja, ich denke, dann schauen wir mal weiter, welche anderen Modelle für die Beziehung zwischen Gott und Israel wir noch in unserem Text finden. In unserer Prophetenlesung, in der das Beziehungssystem Knecht-Herr nicht das einzige oder das Zentrale ist, besteht der Trost im Wesentlichen in der Betonung der Existenz anderer Beziehungssysteme zwischen Israel und dem Heiligen, gepriesen sei er, und deren Stabilität angesichts von Krisen. Auf diese Weise legt Jesaja drei Modelle von Beziehungssystemen vor. Und in allen dreien betont er ihre Widerstandsfähigkeit, auch angesichts von schweren Traumata und Vertrauenskrisen zwischen den beiden Seiten. Erstens Eltern-Kinder. Das erste und grundlegendste Modell ist das Beziehungssystem zwischen Eltern und Kindern, mit dem der Prophet seine Worte beginnt. Wird eine Frau ihr kleines Kind vergessen, ohne Erbarmen für den Sohn ihres Leibes? Auch wenn diese vergessen werden, ich werde dich nicht vergessen. Siehe, in die Handflächen habe ich dich eingeritzt, deine Mauern stehen immer vor mir. Deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verderber werden von dir fortgehen. Hebe deine Augen auf um dich herum und siehe, Alle haben sich versammelt und kommen zu dir, so wahr ich lebe, Spruch des Ewigen. Denn alle wirst du wie einen Schmuck anziehen und sie um dich binden wie eine Braut. Denn deine Ruinen und deine Öde und das Land deiner Zerstörung, jetzt wird es dir zu eng werden, um darin zu wohnen. Und die, die dich verschlungen haben, werden das Weite suchen. Noch werden in deine Ohren sagen die Kinder deiner Kinderlosigkeit, eng ist mir der Ort, mach mir Platz und ich werde mich hinsetzen. Und du wirst in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Ich bin doch meiner Kinder beraubt und allein, ins Exil geschickt und beiseite gestoßen. Und diese, wer hat sie aufgezogen? Ich war doch allein geblieben. Diese, wo waren sie? So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde meine Hand zu den Völkern erheben und zu den Völkerschaften mein Banner aufrichten. Und sie werden deine Söhne im Schoß bringen und deine Töchter auf der Schulter tragen. Und Könige werden deine Pfleger sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Mit dem Gesicht zur Erde werden sie sich vor dir niederwerfen und den Staub deiner Füße lecken. Und du wirst erkennen, dass ich der Ewige bin, an dem nicht beschämt werden, die auf ihn hoffen. Die Sicht des Volkes Israel als Kinder des Heiligen, gepriesen sei er, ist die zentrale Definition, die sich in der Tora findet. Sie erscheint sowohl zu Beginn des Weges Israels als Nation und nach außen hin, als der Heilige, gepriesen sei er, Mose befiehlt, sich vor Pharao hinzustellen und zu erklären, so spricht der Ewige, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage zu dir, entlasse meinen Sohn, dass er mir dienen kann. Und weigerst du dich, ihn zu entlassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Als auch im 40. Jahr in den Steppen Moabs und nach innen hin, zu Beginn des Abschnitts über die verbotenen Speisen im Buch Deuteronomium. Kinder seid ihr dem Ewigen, eurem Gott. Das Zentrale dieser Sicht rührt daher, dass sie in sich einerseits die Verpflichtung und die hierarchische Stellung des Herrseins und andererseits die Liebe und das Mitleid zwischen einander Nahestehenden einschließt. Beziehungssysteme von Herr-Knecht und Geliebter-Geliebte haben eine starke Kraft, aber sie haben nicht die vielschichtige Komplexität der Kinder-Eltern-Beziehung. Denn diese Beziehung schöpft aus diesen beiden Elementen. Was den Propheten und seinen Trost betrifft, liegt der Vorteil der Kinder-Eltern-Beziehung darin, dass man sie nie verleugnen kann. Erstens, niemand wählt seine Eltern und die Eltern wählen nicht ihre Kinder. Im Gegensatz zu dem Kauf von Knechten oder einer Eheschließung, die mit Zustimmung beider Seiten vor sich geht und daher von ihnen aufgelöst werden kann, können Eltern und Kinder nicht das auflösen, was sie nicht geschaffen haben. Aus einem anderen Blickpunkt kann man dies als ein metaphysisches, nicht gesellschaftliches und nicht kommerzielles Beziehungssystem definieren. Die Identität der Eltern und die der Kinder sind aneinander gebunden. Da das Kind die Zukunft der Eltern auf Erden ist und die Eltern die Verbindung des Kindes zu seiner Vergangenheit und zu seinen Wurzeln sind. Angesichts dessen ist die Bedeutung des Vergleichs, den Jesaja anstellt, nicht nur, dass der Heilige, gepriesen sei er, mit Israel Mitleid hat, sondern dass seine Identität im Rahmen seiner Offenbarung auf Erden damit verbunden ist, dass er der Gott Israels ist, so wie ein Teil der Identität des Elternteils ist, der Vater seines Kindes zu sein. Das ist gemeint mit unseren Namen hast du in deinem Namen gerufen. Das ist ein sehr bekannter Text aus dem Unetanel Torkef-Gebet von Rosh Hashanah und Yom Kippur, wo es um das bevorstehende Gericht geht. Das ist gemeint mit unseren Namen hast du in deinem Namen gerufen, dessen Bedeutung ist, dass Israels Identität, unser Name, von seiner Beziehung zu dem Heiligen, gepriesen sei er, abhängt. Und ebenso umgekehrt, wie sich aus vielen Midrashim ergibt, die seinen Namen, gepriesen sei er, mit Israel verbinden. Daraus ergibt sich, dass das Paket nicht aufgeschnürt werden kann. Und daher tröstet Jesaja damit Israel. Es sollte hinzugefügt werden, dass Jesaja sich nicht grundlos entschied, in diesem Zusammenhang die Mutter zu betonen. Denn ihr Mitleid ist intuitiv und natürlich und eng mit ihrer Identität verbunden. Die interessante Art und Weise, auf die der Prophet den Übergang vom Vergleich zur Wirklichkeit benutzt, sollte erwähnt werden. Er beginnt mit der Metapher des Kinder seid ihr dem Ewigen, aber im weiteren Verlauf beginnt er, von den Kindern Israels zu sprechen, die zurückkehren und sich sammeln. So stützen die Trostverheißung und ihre Begründung einander. Einerseits wird die Verheißung des wird eine Frau ihr kleines Kind vergessen, durch die Beschreibung der zurückkehrenden Kinder verstärkt, die die tatsächliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern veranschaulicht. Andererseits trägt die Betonung der Beziehung des Heiligen, gepriesen sei er, zu Israel als Vater, auch zur Verstärkung des Gefühls bei, dass die Kinder sich im weiteren Verlauf der Geschichte sammeln und zurückkehren werden. Zweitens, ein kostbarer Schatz. Von hier geht der Prophet zum zweiten Argument über. Israel ist für den Heiligen, gepriesen sei er, ein kostbarer Schatz. Und daher wird er niemals auf Israel verzichten. Nimmt man einem Helden, was er genommen hat, wird die Beute des Tyrannen entrinnen? Ja, so hat der Ewige gesprochen. Auch die Beute des Helden wird genommen. Und was der Tyrann genommen hat, wird entrinnen. Und deinen Gegnern werde ich entgegentreten. Und deine Kinder werde ich retten. Und ich werde deinen Schindern ihr Fleisch zu essen geben. Und wie ein Most werden sie sich an ihrem Blut berauschen. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich der Ewige dein Retter bin. Und dein Erlöser, der Ritter Jakobs. Auch dieser Gedanke hat seinen Ursprung in der Tora. Es ist das Prinzip, und ihr werdet mir Segula sein, was Gott zu Mose vor der Sinai-Offenbarung sagt. Und wie Rashi zu jenem Vers betont, Segula, ein geliebter Schatz, wie Segula von Königen, wie es bei Kohelet heißt, kostbares Gerät und Edelsteine, die die Könige aufbewahren. So werdet ihr mir Segula vor den übrigen Nationen sein. Der Held verzichtet nicht auf seine Beute, sowohl weil sie kostbar und bedeutsam ist, als auch weil sie Zeugnis für seinen Heldenmut ablegt. Auch hier verzichtet der Heilige, gepriesen sei er, nicht auf Israel, da er dessen Erlöser ist. Drittens, eine Geschiedene und keine Hure. Der dritte Punkt, mit dem sich der Prophet auseinandersetzt, ist, dass Israel sich von dem Heiligen, gepriesen sei er, entfernt hat und wie eine Frau ist, die ihr Mann geschieden hat. Wenn wir in der Prophetenlesung Vision, das ist die Lesung vom Schabbat vor dem 9. Av, gelesen haben, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt in Jesaja 1,21, so liegt darin etwas, das sie ihrem Mann verbietet. Denn nach der Halacha darf ein Mann nicht mehr Verkehr mit seiner Frau haben, wenn sie intimen Verkehr mit einem anderen Mann hatte und die Scheidung rechtfertigt, die im Exil und im Fortschicken Israels aus seinem Land zum Ausdruck kommt. Und vergessen wir nicht, dass Scheidung in der Tora als Fortschicken bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, an die harten Worte Jeremias zu erinnern, der dieses Thema auf den Tisch legt. Wobei er sagt, wenn ein Mann seine Frau fortschickt und sie von ihm weggeht und einem anderen Mann angehört, wird er etwa wieder zu ihr zurückkehren? Wird nicht entarten, ja entarten dieses Land? Und du hast mit vielen Freunden gehurt und wirst zu mir zurückkehren? Spruch des Ewigen. In der Zeit der Zurechtweisung betont der Prophet die Entfernung und die potenzielle Bedrohung, die im Verhalten des Volkes liegt. Aber in der Zeit des Trostes erklärt er, dass es sich nicht um ein Entarten des Landes und etwas Verabscheuungswürdiges handelt, da das Kriterium und einem anderen Mann angehört, nicht auf Israel zutrifft. Und wenn wir fragen, ob sie nicht den Götzen gedient haben, was von den Propheten als Hurerei definiert wird, dann lautet die Antwort, dass sie ihre Beziehung zu den Götzen nicht zu einem festen Beziehungssystem gemacht haben, sondern sie in ihren Augen wie etwas zufällig Geschehendes war. Mehr noch, auch der Heilige, gepriesen sei er, hat sie nicht geschieden. Und auch von ihm wurde das Tun Israels als zeitweises Scheitern aufgefasst und nicht als Annullierung des gesamten Beziehungssystems. Und er bleibt ihr weiter treu. So spricht der Ewige: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie fortgeschickt habe? Und wer von meinen Gläubigern ist es, dem ich euch verkauft hätte? Wegen eurer Verfehlungen wurdet ihr verkauft und wegen eurer Sünden wurde eure Mutter fortgeschickt. Die Herausforderung der Erlösung. Damit ist der Trost des Propheten für das Volk, der vor allem ein Versuch ist, ihnen die ewige Verbindung zwischen dem Heiligen, gepriesen sei er, und seinem Volk zu beweisen und zu veranschaulichen, und dies als Reaktion auf ihre Gefühle, im Wesentlichen abgeschlossen. Von hier geht der Prophet zum zweiten Teil der Prophetenlesung über, in dem er den Spieß umdreht und dem Volk seine Pflicht vorlegt, die Herausforderung der Erlösung anzugehen. Diese Entwicklung wird durch das Vortragen von Vorwürfen aus dem Mund des Heiligen, gepriesen sei er, vollzogen. Und durch seine Beschwerde darüber, dass er zur Erlösung bereit, das Volk aber dafür nicht reif und bereit ist, sondern fehlenden Glauben zeigt. Warum bin ich gekommen und niemand ist da? Habe ich gerufen und niemand antwortet? Ist meine Hand zu kurz, ja zu kurz, um auszulösen? Habe ich nicht die Macht zu retten? Siehe, mit meiner Rüge trockne ich das Meer aus, mache ich Flüsse zur Wüste, werden ihre Fische stinken, da es kein Wasser gibt, und vor Durst sterben. Eine zweite Taktik, die Jesaja benutzt, ist die Darstellung seiner persönlichen Situation als Prophet, auf dessen Stimme man nicht hört oder dem man nicht bereit ist zu glauben, und die daraus resultierende Frustration. Aber sein Ziel ist es, dies zu benutzen, um dem Volk einen Spiegel vorzuhalten, der ihm seinen fehlenden Glauben widerspiegelt. Mit anderen Worten, das Volk beklagt sich darüber, dass der Heilige, gepriesen sei er, es im Stich gelassen hat. Aber der Prophet behauptet, dass das Gegenteil zutrifft und das Volk derjenige ist, der nicht ausreichend bereit ist. All dies soll sie aufrütteln, sich auf die Erlösung vorzubereiten, aber es liegt darin auch eine Antwort auf die Behauptung, von Gott vergessen zu sein. Denn es stellt sich heraus, dass die faktische Realität das Gegenteil ihrer Behauptungen ist. Infolgedessen wird zum Abschluss der dritte Punkt erreicht, und dies ist die Verbindung zur Vergangenheit und zum Bund der Väter. Wie bekannt dient der Bund der Väter im Mund der Kinder Israels als Argument dem Himmel gegenüber, dass er sich Israels erbarme und es erlöse. Und es wird in der Bibel gelegentlich vorgebracht. Es ist klar, dass das Volk sich mit den Vätern verbunden sieht. Und es kann gegenüber dem Heiligen, gepriesen sei er, nur fordern, dass er dies in Rechnung stelle. Hier behauptet Jesaja das Gegenteil und erhebt dem Volk gegenüber den Vorwurf und die Forderung, sich an den Bund der Väter zu erinnern. Denn dann werden sie an die Erlösung glauben, denn es ist völlig klar, dass der Heilige, gepriesen sei er, dies in Rechnung stellt. Aber auch vom Volk wird verlangt, sich selbst in einer Beziehung zu den Vätern zu sehen. Und auf diese Weise wird es erlöst werden. Und es gibt keinen besseren Abschluss als die Schlussverse der Prophetenlesung, die in diesen Tagen eine doppelte Bedeutung bekommen. Denn der Ewige tröstet Zion, erbarmt sich ihrer Ruinen, macht die Wüste wie Eden und die Steppe wie den Garten des Ewigen. Jauchzen und Freude wird sich in ihm finden, Dank und die Stimme des Gesangs. Ja, soweit Moshe Lichtenstein zu diesem zweiten Teil. Anmerkungen, Nachfragen?
Ja, ich finde die Text sowieso ganz schwierig, vielleicht weil es aus der Familie von Solofeitje kommt. Aber wenn du es so vorliest, dann wird es für mich doch noch was verständlicher. Aber ich habe eine Frage bei oberhalb von Vers 5, von Seite 5, wo es über Mitleid geht. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das Unterschied mit Rachamim? Oder ist das auch Rachamim?
Also, das ist Rachamim.
Als hier auf intuitives Mitleid gesprochen wird. Letztes.
Ja, es wird nochmal. Das ist dasselbe. Ich denke, das ist eben genau der Vergleich, der gezogen wird. Ein paar Zeilen vorher wird ja eben gesagt, dass der Heilige gepriesen sei, er mit Israel Mitleid hat.
Ja.
Und dann sagt er eben, und es ist kein Zufall, dass in dem Zusammenhang eben gerade von dem Mitleid der Mutter gesprochen wird, ja, und nicht des Vaters, ja, dass also in dem Sinne Gott mit der Mutter verglichen wird. Die, ja. Das ist dasselbe Mitleid, Rachamim natürlich.
Ah ja, doch. Ja. Weil das später dann bei, wie heißt sie, bei die Rabbinin kommt. Das fand ich auch eigentlich viel deutlicher.
Ja.
Aber ich wollte das nur wissen. Ja. Mhm. Danke.
Ja, ich habe mich schon auch ein bisschen gefragt, ob sowas jetzt so der Eltern-Kinder-Beziehung schreibt, ob das nicht vielleicht ein bisschen sehr idyllisch oder ein bisschen sehr konservativ ist. Also, ich war nicht so ganz glücklich damit, muss ich ganz offen sagen, dass, wie die Beziehung hier verstanden wird. Er macht natürlich schon klar, wie das eben passt auf die Beziehung zwischen Gott und Israel, aber ja, es ist eine, ich würde sagen, eine sehr, sehr bürgerliche Vorstellung von Eltern-Kinder-Beziehungen noch, die da drin zum Ausdruck kommt.
Aber ist es nicht so, dass, wie sie schreibt, dass der Band Kind-Mutter, wie die auch ist, oder Kind-Eltern, die ist doch so. Also ich bin doch das Kind meiner Eltern und meiner Vorfahren, oder?
Das natürlich. Also die Frage ist ja diese, was er eben auch das Beziehungssystem als etwas, was Herrschaft bedeutet, einbezieht. Okay. Und eben damit auch auf die Autorität der Eltern natürlich einspricht. Ich erinnere mich, Benno Jakob in seinem Exodus-Kommentar, als er das Gebot, ihr sollst die Eltern ehren, kommentiert, der vergleicht die Eltern wirklich fast eben mit der Stelle Gottes, die sie eigentlich dem Kind gegenüber vertreten, mit der Autorität, die sie haben. Und also ich zumindest tue mich etwas schwer damit.
Ja gut, ich kenne auch einen Pastor, der mir mal gefragt hat, ja, wie ist es denn, weil er weiß, dass ich mit jüdischen Sachen dann beschäftigt war, wie ist das denn, wenn jemand von seinen Eltern oder von ihr Vater missbraucht worden ist. Und dann habe ich bei der berühmte Rabbiner, französische Rabbiner, es fängt sein Name an. Und der hat darüber geschrieben, wie man damit umgehen kann, wenn man missbraucht worden ist von seinen Eltern, wie die Verbindung dann ist, dass es da doch nicht so stimmt mit den Ehren des Eltern.
Ja, da gibt es
natürlich umgekehrt Grenzen. Muss es auch sein, so gesagt. Ja.
Und schon in der Tora wird natürlich auch gesagt, also wenn die Eltern das Kind davon abbringen wollen, die Tora zu halten, geht das Halten der Tora der Ehre der Eltern vor. Das sozusagen das ideale Bild ist eben, dass die Eltern diejenigen sind, die das Kind dazu bringen, nach der Tora zu leben. Wenn das nicht der Fall ist, sehen die Dinge schon ein Stück anders aus.
Uerknahe heißt dieser Rabbiner.
Ja.
Ja.
Und was auch noch interessant ist, er spricht ja am Schluss, erwähnt er eben, dass er an den Bund der Väter erinnert wird. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo Abraham außerhalb der Tora genannt wird. Es gibt nicht allzu viele davon. Und das ist vor allem eben bei dem Jesaja, also Jesaja, Deutero-Jesaja, wie man ihn meist nennt, eben ab Jesaja 40, Und ist vielleicht auch kein Zufall, weil natürlich Abraham wird ja auch zum Vorbild für die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil. Auch Abraham ist ja aus dem babylonischen, mesopotamischen Raum gekommen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum hier gerade Abraham erwähnt wird. Und was auch noch auffälliger ist, dass zum einzigen Mal außerhalb der Tora auch Sarah erwähnt wird. Es wird so von daher also auch nicht nur vom Bund der Väter, sondern auch von Sarah gesprochen. Das ist ganz zum Ende der Lesung. Ich schaue gerade mal, welcher Vers. Das ist 51,2, also der vorletzte Vers der Prophetenlesung. Da haben wir also auch diese ganz seltene Erwähnung Sarahs, was natürlich auch nochmal lohnt, sich zu untersuchen. Warum? Aber ich habe leider keinen Ausleger gefunden, der sich da sehr stark mit beschäftigt hat. Anita.
Ja, ich wollte zu der Eltern-Kind-Beziehung noch sagen, dass ich darin vor allen Dingen auch diese Unauflöslichkeit besonders sehe und dass, dass das hier betont werden soll, was ja, was, wo er dann sagt, das ist in einem Hochzeitsbund nicht so, beim Knechtverhältnis nicht so. Und was ich auch, ne, auch spannend finde, wenn es heißt, er ist der Gott Israels, dann ist es auch die Identität Gottes, der legt sich ja fest. Auch, also, auch wenn es, ich sag mal, in der menschlichen Offenbarung sozusagen ist. Aber das hat ja die beiden Seiten. Also Israel leitet sich von Gott ab, aber Gott bindet sich auch in einer besonderen Weise an Israel. Das ist ein Teil seiner Identität, dass er auch nicht ab, also aus der Sicht heraus auch nicht ablegen kann. Das finde ich dabei einen spannenden Gedanken. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was ja auch einzig ist, was ich sonst wüsste ich das jetzt nicht aus anderen monotheistischen Religionen, dass man ein solches, das ist ja im Grunde genommen dann schon, also wir sagen ja immer im Christentum, wir hätten ein personales Gottesverhältnis, aber das ist ja noch ein darüber hinausgehendes. Also das ist ja eine beiderseitige Bindung im Grunde genommen. Das finde ich schon nochmal besonders erwähnenswert an diesem Gedanken in dieser Eltern-Kind-Beziehung, jetzt unabhängig von dieser patriarchal-hierarchischen. Aber das finde ich ist schon auch nochmal ein besonderes, also einfach wirklich ein besonderes Merkmal, das so zu sehen.
Und es ist sicher auch ein besonders gutes Argument, zu sagen, das ist nicht zu Ende, auch wenn ihr das jetzt gedacht habt. Denn Gott selber hat sich da ja zu entschieden. Und die jüdische Mystik ist natürlich noch viel mehr darauf ausgegangen, wo eigentlich von dem Grundpunkt anfängt. Gott hat, der ja mal alles war, bevor die Schöpfung war, hat sich in sich selbst zusammengezogen, um Platz für den Menschen zu machen. Also und in dem Sinne ändert er sich natürlich auch und wollte das offensichtlich. Er wollte nicht allein ohne alles dastehen sozusagen. Und von daher in dem Moment, wo Gott der Schöpfer wird, ändert er sich eben auch. Und auch wenn er sich entscheidet, Israel als sein besonderes Sugular, wie es dann ja in dem zweiten Modell heißt, zu nehmen. Herr Müller.
Ja, also es tut mir fürchterlich leid, aber den letzten Satz, den er hier geschrieben hat, denn der Ewige tröstet und so weiter, den würde ich gerne auf eine Kurzform bringen. He makes Israel great again.
Kann
Weil,
man
ja,
natürlich
ich,
vor heutigem
ja,
Hintergrund machen.
aber welcher, sag mal, welcher hin. Steht hier im Hintergrund nicht auch die Legitimation Gottes, die der Prophet will und sie eben Gott in den Mund legt?
Das ist sicher auch da, denn es heißt schon auch immer wieder, ich tue das alles, damit ihr erkennt, dass ich Gott bin. Also sozusagen Gott, das ist
Eben.
vielleicht auch ein Motiv für Gott, die Erlösung und den Trost zu bringen, damit man ihm dann eben nachher sagen kann, ne, du hast es getan, du hast uns erlöst und
Ja,
man dankt ihm.
ein sehr
Aber
starkes.
Aber Jesaja hat dieses Bild eben auch von der Wüste, die fruchtbar wird. Das kommt ja auch schon in Jesaja 40 und kommt immer wieder. Ja, es denke ich schon einfach auch eine Hoffnung eben auf neues Leben. Und gerade das werden wir vielleicht auch gleich beim nächsten Text noch mehr sehen. Und vielleicht gerade, wo er die Bilder aus der Natur nimmt, ist das auch etwas weniger Beherrschendes, sondern es ist wirklich ein wieder neues Fruchtbarwerden. Und was ja wirklich auch etwas ist, was man eigentlich jeden Winter hier im Land in der Wüste sehen kann, wenn es denn wenigstens ein bisschen geregnet hat, dass die Wüste wirklich blühen kann. Das ist, meine ich, als ich den ersten Winter hier erlebt habe, sind mir diese Worte von Jesaja mal ganz anders klar geworden, auch dass sie wirklich aus offensichtlich eigener Anschauung gekommen sind. Und ja, natürlich ist es, ich denke auch gerade in dem Kontext unserer Prophetie, die ja schon eben eher verhalten ist und wo man sagen kann, man redet dauernd von Trösten, Trösten, aber so ganz funktioniert es eigentlich nicht. In dem Sinne ist der Abschlussvers wirklich eine ziemlich starke Aussage, zu sagen, es wird doch wieder alles gut werden. Und ich finde es so literarisch wesentlich schöner zu sagen, man macht Israel wieder groß.
Man kann sich nicht verschließen. Ja.
Nein, kann ich verstehen, dass Sie das auch mithören dabei. Und sicher gibt es heute auch Menschen, die die Texte so lesen, überhaupt keine Frage.
Aber ich
Anita,
glaube,
hast du
der
mich
Unter
nochmal?
Ach, sorry, ja. Ich glaube, dass der Unterschied aber ist, dass er sagt, er macht seine Wüste wieder. Also es ist das Eigentum Gottes und er führt es dahin wieder zurück, was sein ursprüngliches Ziel war. Das kann man, glaube ich, von Trump nicht sagen, dass er irgendwas, also der betrachtet, der ist eher wie Gott und sagt, mir gehört das alles und wir machen überall Deals. Also ich glaube,
Ja.
das ist das Problem.
Und ich glaube, auch mit dem Trösten ist es nicht ganz so weit her.
Nee, auch das nicht.
Ja,
Aber
aber
ich
eben,
finde.
man kann alles in unterschiedlichen Kontexten lesen und sicher auch Dinge mithören, an die der Prophet vielleicht gar nicht gedacht hat, aber das gehört auch dazu. Sobald man ein Wort ausgesprochen hat, kann man nicht mehr kontrollieren, wie es verstanden wird. Und darum bleibt es ja auch spannend, die Texte auszulegen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zu unserem zweiten Text von Dalia Schacham, einer israelischen Reformrabbinerin. Und die zeigt uns wirklich eine Möglichkeit, den Text zu lesen, dass der vielleicht gar nicht so tröstlich ist, sondern auch seine Probleme hat. Etwas in mir weigert sich, sich von den Worten des Propheten trösten zu lassen. Statt Trost bringen sie in mir ein Gefühl von Unbehagen, verschwommener Frustration und verdrängtem Zorn hoch. Ich könnte mit Leichtigkeit in der Verschwommenheit und Verdrängung verharren. Aber im Geiste der Worte desselben Propheten aus der Prophetenlesung der letzten Woche werde ich dennoch versuchen, die Stimmen, die in mir aufsteigen, mit Macht zu erheben, 40,7, und die schmerzenden Punkte zu identifizieren. Und siehe, bereits zu Beginn der Prophetenlesung ein schmerzender Punkt. Und Zion sagt, verlassen hat mich der Ewige, der Herr hat mich vergessen. Wird eine Frau ihr kleines Kind vergessen, ohne Erbarmen für den Sohn ihres Leibes? Auch wenn diese vergessen werden, ich werde dich nicht vergessen. Zion, die Vereinsamte und Verzweifelte, fühlt sich von ihrem Herrn im Stich gelassen. Und die Antwort vergleicht den männlichen Gott mit einer sich erbarmenden Mutter, vergleicht und hebt ihn darüber hinaus. Der Ewige, der Herr des Landes, ist barmherziger als Mütter aus Fleisch und Blut. Bereits in einem Vers hallen all die Worte wider, die die Mutterschaft der männlichen Gottheit zuschreiben. Wie haben wir uns daran gewöhnt zu sagen, unser Vater, barmherziger, Rachaman, barmherziger Vater, erbarmender, Merachem, und barmherziger, Rachum. Und da ist eben die Wurzel, wie wir gleich sehen werden, des Wortes Rechem, was die Gebärmutter ist, drin. Und von daher besteht im Hebräischen eine Verbindung zwischen Barmherzigkeit oder Mitleid und der Gebärmutter. Wie haben wir uns an das Ausstreichen der Mütter aus den Ketten der Zeugung in der Tradition der Generationen gewöhnt? Wie haben wir uns daran gewöhnt, von dem weiblichsten Glied des Körpers, der Gebärmutter, eben Rechem, die aber Maskulinum ist, in maskuliner Form zu sprechen? Und welche Frau kann wirklich die Söhne und Töchter ihres Bauches vergessen? Also ich vermute, dass sie ihr das Wort Bauch, Betten, statt Rechem gewählt hat, weil Betten feminin ist. Nur eine fiktive oder eine verletzte und verzweifelte Frau. Und auch Zion ist eine fiktive Frau, eine verletzte und verzweifelte. Sie wird als passives, hilfloses Wesen beschrieben. Sie sieht ihren Herrn nicht, obwohl er sich genau dort über ihr befindet. Sie ist das Opfer ihrer Kinder. Deine Kinder, deine Zerstörer und deine Verderber werden von dir fortgehen. Das ist eine andere Art, den Vers zu übersetzen. Wir hatten vorhin, so wie es Moshe Lichtenstein versteht, würde man den Vers übersetzen, deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und Verderber werden von dir fortgehen. Also wir haben die Kinder auf der einen Seite und die Zerstörer und die Verderber auf der anderen Seite. Man kann es aber auch so übersetzen, dass die Zerstörer und Verderber Opposition zu Kinder sind, dass die Kinder selber die Zerstörer und Verderber sind. Und de facto ist das, was in den letzten Jahren häufig im politischen Schlagabtausch benutzt wird, dass man nämlich israelischen Kritikern der Regierungspolitik vorwirft, Zerstörer ihres eigenen Volkes zu sein. Sie sagen, unsere Zerstörer kommen aus uns selber hervor. Wir brauchen gar nicht die von außen, sondern das sind unsere eigenen Verräter sozusagen. Von daher liegt, glaube ich, dem heutigen hebräischen Leser wirklich diese Übersetzung des Verses näher, obwohl für die andere vom Wortsinn her mehr spricht, würde ich sagen. Und die von ihnen, die geblieben oder zu ihr zurückgekehrt sind, kennt sie gar nicht. Und diese, wer hat sie aufgezogen? Ich war doch allein geblieben. Diese, wo waren sie? Auch die Trostverheißungen belassen Zion in einer schwachen Position. Eine verwöhnte Tochter, die sich mit Schmuck und Schmeicheleien tröstet. Alle wirst du wie einen Schmuck anziehen und sie um dich binden, wie eine Braut. Mit dem Gesicht zur Erde werden sie sich vor dir niederwerfen und den Staub deiner Füße lecken. Aus Öde wird das Land zu einem Ort werden, der zu gedrängt ist, um aufzunehmen, verspricht der Prophet. Jetzt wird es dir zu eng werden, um darin zu wohnen. Hier liegt der zweite schmerzende Punkt, die herrenhafte Liebe zur Heimat, die dem Land ihr Siegel aufprägen will, wie sie noch tausende Generationen später in Nathan Altermanns Morgenlied widerhallt. Wir werden dir noch Pflanzen setzen und dir bauen. Wir werden dich verschönern sehr. Bekleiden werden wir dich mit einem Kleid aus Beton und Zement. Sind die, die kommen, um das Land zu besiedeln, Institutionen in ihm zu errichten, Gebäude zu bauen, Felder in ihm zu pflügen, Wege in ihm einzuritzen, sind sie es, die es verschönern? War nicht das in der Tora verheißene Land schön und gut, wie es war, mit dem Leben, das aus ihm hervorquoll und mit seinen offenliegenden und verborgenen Schätzen, bevor es zum Tempel des Königs und zur königlichen Stadt wurde, wie es in dem Lied zur Begrüßung des Schabbat heißt, bevor es Zion genannt wurde? Dies ist das Land, das in der Tora im Wochenabschnitt Ekev beschrieben wird. Denn der Ewige, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, die im Tal und auf dem Berg herausfließen. Ein Land von Weizen und Gerste, Weinstock, Feige und Granatapfel. Ein Land von Olivenöl und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armseligkeit Brot essen wirst. Nichts fehlt in ihm. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, und aus seinen Bergen wirst du Kupfer herausschlagen. Aus diesen Versen nimmt man übrigens die 7 traditionellen Früchte, mit denen das Land gesegnet ist, eben Weizen und Gerste, Weinstock, Feige und Granatapfel, Olive und Honig, womit Dattelhonig gemeint ist. Als wären die Gedanken durcheinander gekommen und dieses gute Land durch Wortspiele zu dem Land geworden, das wir kennen, wie es in dem Gedicht Jagd von Jaron London beschrieben wird. Ein gutes Land, in dessen Adern Honig fließt, aber Blut in seinen Flüssen fließt wie Wasser. Ein Land, dessen Berge Kupfer sind, aber seine Nerven Eisen. Ein Land, dessen Geschichte Jagden sind, 2000 Blätter und noch ein Blatt, bis wir bald den ganzen Sauerstoff seiner Lungen verbrennen werden, wegen des Jagdrennens. Ein Land, das seine Feinde verfolgen werden. Und es wird seine Feinde verfolgen in der Jagd. Die Stimme des Schmerzes lässt nicht locker, besteht darauf zu fragen, ist dies wirklich das Land? Das Land verfolgt doch nicht. Das Land selbst hat keine Feinde. Das sind wir, die Menschen, die sich in der Jagd nach Beton und Zement befinden, der Jagd nach Gold und Silber, der Jagd nach Immobilie und der Demografie. Wir, die wir einen Unterschied machen zwischen wir und sie, die Beweis und Beleg dafür fordern, dass wir die wahren Kinder sind oder die legalen Besitzer. Das Land selbst ist nicht Zion der Vorstellung, für das nur die Nachkommen Abrahams und Sarahs, seine Kinder und seine Erben sind. Vielleicht bin ich noch von dem Echo der Stimme der Tochter Zion in den Klageliedern, die wir erst vor kurzem gelesen haben, beeinflusst. Beweine den furchtbaren Schmerz, den das göttliche Schicksal in sie eingeritzt hat. Das Blut, das in ihren Gewässern fließt und in ihrer Erde aufgesogen wird. Vielleicht fällt es mir deshalb schwer, Trost in einer Erlösung zu finden, die mit Rache gewürzt ist. Und ich werde deinen Schindern ihr Fleisch zu essen geben. Und wie ein Most werden sie sich an ihrem Blut berauschen. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich der Ewige, dein Retter bin und dein Erlöser, der Ritter Jakobs. Und vielleicht jage auch ich, wie Jaron London, den Hoffnungen nach einem Ende der Jagd nach. Dann werden nicht mehr Mütter Klage erheben und nicht über ihre Söhne die Väter. Ja, er wird kommen. Und bis dahin werden unsere Füße nicht müde werden, den Spuren der Hoffnungen nachzujagen. Und vielleicht müssen wir, damit unsere Füße nicht müde werden, Zweifel erheben, Grenzen setzen und die Worte der Prophetie erforschen. Uns nicht vom Land absondern, nicht zu ihm und über es sprechen, als Herren, als Herrscher, in Absonderung, in unendlichen Runden von Kampf und Jagd, sondern uns mit ihm identifizieren, wie uns das Gebet nach dem 18-Bitten-Gebet dazu aufruft. Und möge meine Seele allen gegenüber wie Staub sein. Wenn wir anerkennen und uns daran erinnern, dass wir, Söhne und Töchter Adams, von der Erde genommen wurden, können wir uns der Erde mit mehr Ehrfurcht und Demut zuwenden. Nicht annehmen, dass wir wissen, was sie braucht, sondern aus ganzem Herzen danken für den Reichtum, den sie über uns ausgießt. Das Verdienst, das uns heute zugefallen ist, in jenem verheißenen Land zu leben, nicht als selbstverständlich ansehen und es ihm nicht zu schwer machen. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, sich nicht Trostprophetien hingeben, die bereits enttäuscht haben. Die Quellen lebendigen Wassers, die in ihm hervorquellen, erlösen. Für alle. Ja, ich denke, da kommen noch mal einige andere Gedanken zu unserem Text. Dazu Anmerkungen? Call.
Ja, ich wollte mich hier dann weitermachen über, was ich in dem Text auf der Seite 5 gesagt habe. Und weil ich selber gelernt habe, dass das Wort Rachamim, dass das mit dem Bauch auch zu tun hat, und ich fühle das im Bauch, also wenn ich sehe, was wir als ganze Menschheit machen mit der Welt, der erste Kipppunkt in die Korallen sind jetzt gefallen, oder was in Sudan passiert, da sind in ein paar Tagen oder in einer Woche, habe ich gestern gehört, genau, und noch mehr Menschen getötet als in 3 Jahren in Gaza. oder was in Kongo passiert oder was in Südamerika passiert oder wo auch immer. Und wie, was ich gerade gesehen habe, was der Trump alles anmacht und was unsere Politiker und auch in Deutschland, wir reden über die Dinge, die ich nicht verstehe, aber Mitleid oder Erbarmen mit Ukraine und dass da noch auch tausende Menschen sterben, das haben wir nicht. Und wir geben sie nicht die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also was, wo ist das hier? Ich verstehe das eigentlich ganz gut, was Frau
Schacher
schreibt. Ja, ich muss eben die Namen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, Schacham schreibt. Und die habe ich auch öfter gehört. Ich so, ich, das ist was, das, ja, ich habe immer gedacht, Rachamim hat echt mit Mitleid und mit dem Bauch zu tun, aber das ist doch was anderes, verstehe ich auch bei ihr. Und aber zur gleichen Zeit, wir reden so leicht, wir beten es auch jeden Sonntag. Herr, erbarme dich, aber wer erbarmt sich denn? Also, wir müssen doch der Erbarmer sein, oder? Ich bin von dieser Text, also die erste Text finde ich schwer, ich habe bestimmte Texte ein bisschen verstanden habe, wenn du das vorgelesen hast, aber jetzt hier, ja, das rührt mich sehr, also ich fühle es in meinem eigenen Bauch, wie manchmal Dinge passieren und ich habe echt dann weiß ich, was kann ich denn tun? Und Menschen, ja, die hören uns nicht, also was denn, wenn dann ein Herr Pfadepfuhl etwas aus seinem Bauch raus sagt, dann wird er sofort, ich weiß nicht, wie kritisiert. Also wo ist denn die christliche und christlich-jüdische, weil das wird auch von Politikern auch gerne gesagt, die jüdisch-christliche Tradition in Europa, die wollte man mal festlegen in die europäische Gesetzgebung. Und da war ich damals ganz gegen. Und da hätte ich auch gegen gestimmt. Das habe ich auch in 2005 übrigens. Also das fand ich so schrecklich, damals zu hören. Wir wollen das festlegen, jüdisch-christlich. Obwohl es, die gibt es nicht. Es gibt keine jüdisch-christliche Tradition. Also soweit ich das, die Geschichte verstehe. Und das ist, was mir hochkommt, wenn ich dieser Text von Auschacham und auch von anderen mal so gehört habe. Also ich muss das mal eben los.
Ja, aber ich glaube wirklich, es ist eine gewisse physiologische Erkenntnis darin, wirklich das Mitleid mit dem Bauch zu verbinden. Denn es sind ja schon so Gefühlsreaktionen, schlagen einem ja wirklich oft auf den Bauch, auf den Magen, dass man dort Reaktionen, starke emotionale Reaktionen spürt. Und ja, das ist wirklich die Frage, wie weit auch Menschen sich erbarmen. Und das ist eigentlich schon auch ein jüdisches Prinzip zu sagen. Also wir betiteln Gott als den Barmherzigen, aber es wird dann auch als Aufgabe des Menschen gesehen, Gott nachzuahmen und so barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. Und da kann es auch natürlich oft dran fehlen. Und Deuteronomie Jesaja ist wirklich der Prophet, bei dem, wo am meisten in der Bibel die Wurzel Racham, sich erbarmen, vorkommt. Also das gehört zusammen mit dem Trösten, gehört das zu dem eigentlich seinem charakteristischen Vokabular und eben auch gerade aus dieser Katastrophensituation heraus. Frau Heritsch.
Ja, ich bin sehr, sehr froh um diesen zweiten Text. Bei dem ersten Text habe ich mich gefragt, was macht eigentlich ein gläubiger Jude, eine gläubige Jüdin, wenn sie eher sich in den vorgestellten Modellen, also Beziehungssystem, kostbarer Schatz, eine Geschiedene und keine Hure, nicht wiederfindet. Und der zweite Text, finde ich, öffnet dann doch sehr für Möglichkeiten, für Ideen, für aktives Leben auch. Ja, danke.
Ja, ich denke auch, das sind in dem Sinne wirklich zwei sehr gegensätzliche Texte. Und der erste Text, also sicher schon eine gründliche Lektüre, gründliche Auslegung des Textes, aber man merkt schon auch darin, es werden keine Probleme gesehen in dem Text. Und das ist auch was, was mir öfter schon bei modern orthodoxen Auslegern aufgefallen ist. Also so sehr sie wirklich ganz eng am Text arbeiten und den Text sprachlich genau analysieren, sie haben schon aus Gottesfurcht heraus wohl doch die Tendenz, auch manchmal Dinge zu glätten. Und hier haben wir in dem zweiten Text immer ein Beispiel, wo gerade die Dinge, die nicht so glatt sind und die, mit denen man sich auch schwer tun kann, die zum Ausdruck gebracht werden. Und ja, das finde ich auch schon, denke ich, ganz wichtig, zu überlegen, wie weit eben solche Prophetien wirklich brauchbar sind. Und ich persönlich stoße mich am meisten, was sie hier ja auch anspricht, auch mit den Rachefantasien, die oft mit der, sozusagen, es ist umgekehrt wird. Also na, erst sind wir unterdrückt worden, jetzt werden unsere Unterdrücker unterdrückt. Also eigentlich hat man, also man wird zwar selber nicht mehr unterdrückt, aber im Prinzip hat sich gar nichts geändert. Und da würde ich eigentlich schon ein Stück weiter gerne kommen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich möchte dem Chor nochmal voll und ganz zustimmen, denn genau das ist auch unsere heutige Situation. Wir fordern von der Regierung, dass die Demokratie einführen, obwohl wir in unserem eigenen Leben kein bisschen demokratisch handeln. Und genau das ist es hier auch. Wir fordern von Gott Barmherzigkeit, weil wir selber keine üben können oder wollen. Wir fordern nur. Wir sind ein Land und eine Menschheit von Forderungen. Du sollst gut sein zu mir. Ich brauche das nicht zu dir. Das ist das Problem. Die Juden hier in dem Fall waren noch nicht bereit für die Erlösung, steht irgendwo drin. Wir sind noch nicht bereit für die Demokratie. Das nur mal zum Überlegen.
Ja, ich denke, da müsste man eben auf das Prinzip zurückgehen, was ich vorhin erwähnt hatte, dass man eben nicht nur Gott betiteln soll mit allen möglichen Dingen, sondern die Titel, die man Gott gibt, oder sei es dann eben auch im übertragenen Sinne, dass man das selber auch verwirklichen soll, dass das im Grunde genommen das wahre, die Nachahmung Gottes, eigentlich die wahre Gottesliebe und das wahre Anhängen an Gott ist. Frau Herretsch?
Also ich glaube, Gott steht über Demokratie und Diktatur, ne? Also bei dem ersten Text fand ich schon, dass es war ja im Text drin, die Erlösung kann auch auf einem übernatürlichen Weg kommen. Da ist ja auch Hoffnung drin.
Ja, ich denke, es ist auch gerade wichtig in Zeiten, die wirklich so dunkel ist, dass man sich logisch gar nicht vorstellen kann, wie man da noch rauskommen muss. Und darum entsteht ja dann auch, also bei Jesaja sind zuerst der Anfänge, aber es kommt noch mehr in den folgenden Jahrhunderten unter der hellenistischen Herrschaft, kommt dann eigentlich die apokalyptische Vorstellung, also die Erwartung, dass es ein Endgericht oder eine Entrettung, geben wird, die eben auch auf eine nicht historische Weise, sondern durch ein übernatürliches Eingreifen kommen wird, weil man sich einfach nicht mehr vorstellen kann, wie man selber aus all dem Elend noch rauskommen soll. Das ist vielleicht auch etwas, also einerseits der Mensch bemüht sich nicht genug und andererseits irgendwann ist es vielleicht auch zu spät oder man schafft es auch nicht und kann nur hoffen, dass und man kann sicher auch in der Geschichte nachvollziehen, dass manche plötzlichen Wendungen in der Geschichte, ich werde nicht interpretieren, was Gottes Eingreifen ist oder nicht, aber es geschehen manchmal in der Geschichte Ereignisse, die man logisch so nicht hätte voraussehen können und die plötzliche Wendungen mitbringen. Und auch was Sarah angeht, wo ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass sie hier das einzige Mal außerhalb der Tora erwähnt wird. Also sozusagen aus feministischer Sicht könnte man darüber glücklich sein, aber worauf sie hier eigentlich anspielt, ist, dass eben gerade weil Sarah erwähnt wird und nicht Hagar, wird im Grunde genommen eben der eine der Söhne Abrahams und damit die Araber, die Nachkommen Ismaels und Hagars sind, werden eigentlich ausgeschlossen. Also da müsste man sich dann wahrscheinlich fast wünschen, wenn denn schon die Frauen mit erwähnt werden, dann müsste man Sarah und Hagar sagen und nicht mal bei Sarah stehen bleiben. Und ich denke schon auch wirklich auffällig, eben weil die Visionen Jesajas, wenn wir ja auch in der nächsten Sitzung noch sehen, sind ja wirklich Visionen eben der Stadt Jerusalem. Also etwas, was von Menschen oder von Gott gebaut wird. Und es ist nicht mehr der Paradiesesgarten vom Anfang. Da ist schon sozusagen der Übergang von einer Vorstellung von einem Garten und sehr ähnlich, wie sie auch hier aus der Tora zitiert, wie das Land von sich aus eigentlich gut ist und alle Fruchtbarkeit hat. So ein bisschen Verbindung ist vielleicht in der Tempelvision von Ezechiel, der ja einerseits kapitellang beschreibt, wie dieser neue Tempel aussieht, aber schließlich ist es dann die Quelle, die aus dem Tempel hinausfließt und das Tote Meer wieder lebensfähig macht. Oder das dann reich von Fischen ist und an den Ufern des Kidron-Tals werden Bäume stehen. Und das ist natürlich klar aus der Vorstellung von dem Fluss im Garten Eden genommen. Da ist vielleicht so ein bisschen eine Versöhnung auch, die Zivilisation, die die Stadt repräsentiert, mit dem Paradiesesgarten zu bringen. Und bei Jesaja finden wir das eben, wenn er die Bilder von der Wüste, die fruchtbar wird oder die grün wird oder in der plötzlich Wasser fließt, da hat er auch diese eher mit der Natur verbundenen Visionen. Also auch da gibt es bei ihm beides. Ja, sind noch irgendwelche Anmerkungen zum Schluss? Frau Fricke.
Ja, also mir kommt es so ein bisschen vor, dass die Menschheit erwachsen werden müsste. Das heißt, ein wirkliches Gegenüber mit Gott haben kann. Ich glaube schon, dass wir immer noch in Kinderschuhen stecken, wenn ich das so sagen darf. Dass wir einerseits zwischen Gnade, dem Bedürfnis nach Gnade und denken, ja, Gott muss das jetzt richten oder die Politiker müssen das jetzt richten oder alle müssen das jetzt richten. Und ich glaube, dass das eine ganz schwierige Sache ist, wenn ich das so sagen darf. Im Paradies war es einfach. Da war alles einfach. Da war der Mensch wirklich in einer, wenn ich das so sagen darf, kindlichen Position. Und mit der Vertreibung aus dem Paradies mussten Entscheidungen getroffen werden, die gut oder böse sein können. Das ging ja gleich so los. Und ja, ich glaube, dass wir da immer noch drinstecken, dass wir in Anführungszeichen als Menschen noch nicht erwachsen geworden sind, die Menschheit. Ja.
Das heißt also, Sie stellen aber sämtliche Religionen in Frage.
Nein.
Weil wir haben
Ich glaube,
keine
dass.
Religion, die uns da rausgeholt hat. Welche denn?
Ja, aber das ist ja auch schon eine kindliche Forderung. Entschuldigung, ich will hier nicht zu nahe treten, dass wir sagen, ja, Gott muss das jetzt machen. Nein, ich denke, wenn ich erwachsen bin, wirklich erwachsen bin, verantwortlich bin für das, was geschieht, dann kann ich das in meinem Kreis tun. Und sonst, ja, verlange ich was oder verlange ich eigentlich einen kindlichen Versorgungszustand durch Gott? Das meine ich. Aber das ist ja auch Teil des Vertrauens. Also ich wollte jetzt auch nichts, kein Fass aufmachen. Nur ich finde es einfach so, dass ich das so erlebe. Wir können das beklagen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ja, das ist sie. Und das ist vieles schrecklich.
Vielleicht sehen wir hier eben gerade auch die Schwierigkeit von Situationen der Verzweiflung. Was macht man mit einer Verzweiflung? Jammert man nur, ich bin verlassen und ich bin allein und wartet auf jemanden, der einen vielleicht da raus holt oder auch nicht? Oder nimmt man es selber in die Hand und sagt das? Und da ist eben schon, also schon ja auch ein teilweises Eingehen drauf und ein Verstehen für die Verzweiflung, aber irgendwo schon auch die Erwartung, man muss selber was tun, um da rauszukommen. Anita?
Ja, vielleicht das, was Frau Fricke meint, ist ja im Grunde genommen die Emanzipation, also das heißt aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit rauszukommen. Aber ich glaube, die ist ja im Grunde genommen, geht es eigentlich darum, und das zeigt ja, fand ich jetzt die Gegenüberstellung der beiden Texte eigentlich ganz gut, dass die Projektion, dass das Gegenteil dessen, was mir selber unfairerweise geschehen ist, dass das geschehen soll, das bleibt ja dann in dem Vergeltungsrhythmus. Und solange man darin bleibt, bleibt das ja ein ewiger Kreislauf. Das ist ja das, was sie im Grunde genommen meint. Und wenn ich das nicht überwinden kann, und das würde heißen, dass ich jegliche Besitzansprüche eigentlich freigebe. Und eigentlich immer sage, dass jedem anderen das Gleiche zusteht. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die Überwindung der Grenzen von Religion. Dann gibt es im Grunde genommen, ich sag mal, ein großes Gesetz, dem sich alle unterordnen, nämlich dem Gesetz sozusagen des kategorischen Imperativs, wenn den alle befolgen würden. Dann gäbe es diesen Gewaltkreislauf ja in der Form nicht. Aber das, also, ne, und dann bräuchte man im Grunde genommen eben nicht mehr das Ringen um das richtige Gottesbild, sondern dann wäre alles in der Ordnung angekommen, die ursprünglich mal gemeint war, von einem Schöpfer, der alles gut geschaffen hat und das dann in Freiheit gelassen hat. Das wäre ja auch ein mögliches Verständnis, so, und alle in ihren Kontexten.
Naja, das wäre aber der Traum und Freude, Friede, Eierkuchen. Ja, was nicht kein menschliches Leben wäre. Das menschliche Leben ist nun mal hoch und tief, auf und ab. Das ist nun mal. Es gehört zum Menschen. Wir können kein Leben ertragen, das nur glücklich ist.
Nee, darum geht es ja auch nicht, sondern darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass es grundsätzlich möglich wäre, dass beispielsweise eben noch ein UNO-Bericht gehört, da ging es um die Verteilung der Güter. Eigentlich müsste heute niemand mehr hungern und wir werden im nächsten Jahrzehnt wird es den ersten Billionär geben, Dinge, die nicht nötig sind. So, das Klima wird sich weiter erwärmen aufgrund dieser ungerechten Verteilung, die nicht nötig wäre. Es wäre möglich, es gerecht zu verteilen. Das ist und das hat nichts mit Glücklichsein zu tun oder dass der Mensch sterblich ist, dass es Krankheiten gibt. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eigentlich um, also was der zweite Text deutlich macht, ist der Kreislauf von Gewinnen und Verlieren. Und das ist dieser Kreislauf des Besitzens. Und wenn man das auflösen könnte, dann könnten wir, glaube ich, schon einen gewissen Fortschritt machen. Dann das wäre was in der Emanzipation vielleicht führen würde. Also mir geht es nicht um Friede, Freude, Eierkuchen so und auch nicht um Illusionen, sondern dass das, was glaube ich, gut angelegt war für alle, was ja der Paradieseszustand, was da in diesem Bild beschrieben wird, dass alle ein, also dass man davon leben kann, dass man von den Früchten der Erde leben kann. Wenn man es teilt, dann ist es gut. So, und auch man kann dann zusammenrücken, da wo es nicht genügend Früchte gibt, da muss man gucken, dass man mit denen, die mehr Früchte haben, teilt, wie auch immer. So, also möglich, grundsätzlich möglich wäre es. Und das wäre für mich auch, also oder bedeutet das, was ursprünglich eigentlich Reich Gottes oder Herrschaft Gottes gemeint ist, wenn alles fair verteilt ist.
Können Sie mit gutem Gewissen Ihr Mann mit Ich ersetzen?
Ja, aber das ist, wir wissen alles. Also ich weiß so viel, aber warum, und das wissen die Politiker auch, und warum handeln dann sie dann nicht gerecht? Oder
weil sie gewählt werden Dinge, wollen.
Hä? Was?
Sie wollen gewählt werden. Und wenn sie
jawohl,
aber sie wissen Sachen zugleich, vorsetzen, sie dann wählen wir sie nicht.
Sie wissen,
weil wir immer nur das Schöne fordern von ihnen.
Aber warum wählen wir sie denn?
Ja.
Ja.
Warum wähle ich das? Eine gute Frage.
Ich gerade denke an ein Stück von einer Frau, die ein Buch geschrieben hat in den Niederlanden, wofür ich mich schäme. Und sie schämt sich, dass sie einen Vater hatte, die in den Zweiten Weltkrieg für die Deutschen mitgearbeitet hat. Ein NSBer, Nationalsozialistische Bewegung in Niederlande. Und sie sagt, wir lassen uns da reingehen. Wir lassen es einfach passieren. So wie ein, das Bild von dem Frosch in kochendes Wasser. Das lassen wir passieren. Und wir selbst buchstäblich, weil wir sehen, wie mit der Welt umgegangen wird. Also.
Völlig richtig. Ne? Völlig richtig. Aber von wem verlangen wir das, wenn nicht von uns selbst? Von wem
natürlich, können wir das verlangen? Darum.
Wir können doch nur bei uns anfangen.
Ja, das mache ich auch.
Aber das glaube ich Ihnen auch.
Wirklich. Wie ich einkaufe, wie ich Auto fahre, wie ich mit Dingen umgehe, versuche ich das so sparsam und so, dass es für die Umwelt und für die Ausbeuterei, dass es keine Ausbeuterei ist. Ich kaufe ein, was teurer ist, als es eigentlich sein sollte, obwohl ich das eigentlich nicht so gut bezahlen kann. Ich meine, ich bin nicht reich. Ich bezahle in Deutschland selbst noch keine Kirchsteuer. Also, und trotzdem gehe ich so mit dieser Welt um, dass ich nicht sagen kann, von ich sorge davor, dass die Kakao, die ich kaufe, die Schokolade, die ich kaufe, dass die so produziert ist, dass jedenfalls ich die Chance habe, dass es ein bisschen die Menschen, die das produzieren, auch in Südamerika oder wo auch immer, davon leben können. Und nicht, dass ich billige Dinge kaufe, damit in andere Länder, andere Situationen, Kinder oder Menschen ausgebeutet werden. Wie mit dieser Sachen, die in Kongo ausgeholt werden, um unsere Handys und unsere Computer zu gebrauchen.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja.
Es gibt ein Fairphone und die versucht das zu tun. Und das ist ein Familienmitglied von den großen Familien Philips. Und die Dinge sind sogar, die Fairphones sind selbst billiger als die Apples Telefone. Also es ist möglich.
Es ist möglich.
Aber wer tut das? Ich versuche es. Ich kenne auch Menschen, die das tun, hier im Wendland. Also in die Solawi zum Beispiel, solidarische Wirtschaft. Ja, es gibt das. Natürlich, das sehe ich auch. Aber es passiert zu wenig. Und wir lassen es passieren. Wir sind politisch nicht aktiv genug. Auch. So sehe ich das. Leider.
Ja, das stimmt. Wir sind zu satt.
Ja, also man sieht, Jesaja hat uns ganz wichtige Grundsatzdiskussionen geführt. Und ja, also man sieht so irgendwie, den Wunsch und den Versuch, Dinge zu tun und daneben dann auch, wie das Scheitern auch immer dazugehört, beziehungsweise es dann doch oft nicht reicht auch. Aber ja, vermutlich wird uns das in den weiteren Texten von Jesaja auch noch weiter begleiten, diese
Ich würde
Gedanken.
gern noch etwas sagen, und zwar hier in den Kommentaren von heute ist eine ganz andere Sprache, als wir an für sich bisher gewohnt waren. Ich weiß nicht,
Ja,
ob
also
Ihnen
im
das hier
ersten Sinne ist ja
aufgefallen ist.
beide
Also mir
zeitgenössische
gefällt das
Texte, die
sehr, sehr
mittelalterlichen
gut.
Ausleger klingen natürlich anders. Und es ist vielleicht auch, weil das als Predigt und nicht als Kommentar geschrieben ist. Das
So.
möglich, ich bin nicht sicher, ob es auch mündlich gehalten, wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest als Predigt zur Prophetenlesung und nicht als Kommentar zu Jesaja geschrieben.
Ach
Das macht auch
so.
nochmal einen
Ach
Unterschied.
so, weil es ist schön, es ist verständlich, es ist gutes Deutsch und man kann sich mit dem Inhalt besser befassen,
Ja, also
bevor
ich
man
bin froh,
überhaupt
wenn
mal
ich solche Sachen
versteht, was
finde.
meint
Es
der
ist
überhaupt.
natürlich auch ein bisschen Glück da.
Ja, nee, das ist
Ja,
sehr gut, sehr
aber
gut.
gut, dass es dieses Mal auf jeden Fall gut geklappt hat am Ende.
Ja.
Das erste fand ich nicht so leicht, muss ich sagen. Aber vielleicht, das ist das, weil ich Niederländer bin.
Leicht ist es auch nicht. Aber eben, ich denke, die mittelalterlichen Ausleger sind noch mal ein Stück schwieriger. Von daher, wenn es möglich ist, versuche ich schon die modernen, die sich auch an den alten orientieren, aber doch eben in einer leichter verständlichen Sprache für heute
Ja.
sprechen. Gut, dann sehen wir, wie es nächste Woche mit Jesaja weitergehen
Okay.
wird.